Noch ist ein Wort, noch hat Substanz. Noch ein Nöcher, noch ein Pfeil im Köcher. Noch findet statt, noch ist beliebt. Noch sprech ich platt, noch bin ich verliebt. Noch mach ich Podcasts, noch ist das drin. Noch hab ich halb Spaß, noch ist das nicht schlimm. Noch ist nicht cringe, noch heißt das nice. Noch bin ich Newcomer, noch ist ein Verweis auf den Bremer Felix Reisel. Und noch dreht er sich im Kreisel, noch kurz vor dem Debüt, aber seit Jahren ein Genie. Künstlername Kamera, noch klingt für ihn wunderbar. Und dann brauchen wir eine Hookline für einen cheesy Kompisspart. Noch Astra, noch Colada, ole, ole, ole. Noch Popcorn mit Palabra, ole, ole, ole. Die Kamera ist on und Felix redet schon. Zwischendurch auch über Fußball, ole, ole, ole. Noch Astra, noch Colada, ole, ole, ole. Noch Popcorn mit Palabra, ole, ole, ole. Die Kamera ist on und Felix redet schon. Zwischendurch auch über Fußball, ole, ole, ole.
Die Zeit rennt. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 310 am 18.06.2006. Wir sind bei Astra Colada hier wieder in meiner Küche ohne Daniel Hüttmann, aber mit Felix, Felix Reisler.
Reisel.
Reisel, ah, Reisler.
Kein
Wo kommt
Problem,
der denn? Okay. Felix Reisel, das ist das Ding halt einfach. Du bist ja unter deinem Pseudonym Kamera unterwegs und hab beim Recherchieren, was ich wollte, eigentlich total wenig von dir gefunden. Und dann kommt sozusagen das Management, was dich in meine Küche hineingelotst hat, rein und meint, wir haben hier einen Newcomer-Künstler. Und ich habe das Gefühl aber, dass wir beide vom Altersunterschied eigentlich gar nicht so weit auseinander
Nein,
liegen.
Nein, ich habe ja gerade schon gehört, wie alt du bist. Wir liegen überhaupt nicht weit auseinander.
Und da frage ich mich, bleibt es bei Felix oder möchtest du unter deinem Pseudonym Kamera angesprochen werden?
Nein, ich glaube, es ist gut, wenn du mich mit Felix ansprichst, weil wenn ich Kamera bin, dann, ich habe auch gerade eben schon gehört, du hast Schauspielerfahrung oder sogar Ausbildung und dann schlüpfe ich da hinein wie in eine Figur und ich habe Kostüm und Schminke und all das und all das hilft mir auch, Kamera zu werden. Und weil ich das heute hier offensichtlich nicht dabei habe, fühle ich mich ganz wohl, wenn du mich als Felix ansprichst.
Ich wollte nämlich kurz fragen, Felix, ab welchem Alter darf man sich nicht mehr Newcomer-Künstler schimpfen?
Ja, gute Frage. Ich habe mir darüber natürlich auch jetzt viele Gedanken gemacht, so mit, weil ich dann doch so relativ spät nochmal neu begonnen habe mit einer neuen Karriere in Anführungszeichen. Kannst du das noch machen? Kannst du noch Popmusik machen oder ist es eher was für die jungen Leute? Ich meine, du stehst ja vielleicht vor der gleichen Frage, wenn du als Popkünstler auf der Bühne stehst, so.
Immer.
Was, ja, ne? Was denkst du? Ich.
Es hilft mir am meisten, wenn ich viel arbeite, projektbezogen, den Korridor weiter öffne, als ich vielleicht noch gedacht habe, wie es ist als Popkünstler mit 20, was sozusagen mein Ziel ist, zurückzustecken, Branchen zu kennen und auch zu verstehen, warum man jetzt zum Beispiel nicht mehr auf den gleichen Festivals spielt, wie noch vor 10 oder 15 Jahren, weil auch das Business sich ja geändert hat. Mhm. Und wenn man sich so auch die Headliner der großen Festivals, wo ich zum Beispiel gespielt habe, ansieht, versteht auch, dass da eine Veränderung passiert. Also es ist so eine Mixtur aus Verständnis, aber nicht aufgeben wollen, sondern projektbezogen arbeiten. Und das hilft mir zum Beispiel total, diese Frage zu vermeiden, ob das noch richtig ist.
Ja, ich finde, letzten Endes ist die Antwort ja auch in uns drin. Also gar nicht so von außen so, sondern wenn ich mich bereit dafür fühle, Popmusik, Popkunst zu machen, unabhängig von meinem Alter, dann finde ich, ist das richtig. Also wer soll sagen, du bist zu alt oder so. Natürlich gibt es dann ein Publikum oder einen Markt, der dann vielleicht nicht bereit ist oder wie auch immer. Oder auch bestimmte Altersgruppen, denen vielleicht dann Verständnis fehlt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber letzten Endes ist die Antwort, glaube ich, in uns drin, oder?
Aber ist das etwas, was dir auch vor deiner Platte, die, glaube ich, am 26.06. kommt das Album raus, mhm, ne?
Genau.
Ist das etwas, was dir gesagt worden ist, was immer so beiläufig von manchen Leuten gedroppt wird? Ach Mensch, komm Felix, machst du nochmal schön Vinyl und dann gehst du wieder in den normalen Arbeitsalltag wieder hinein? Oder ist es denn doch eher, dass es einem selbst, dass der kleine Mensch im Ohr dann sagt so, du bist zu alt?
Ja, genau, und das ist das. Von außen habe ich das überhaupt nicht gehört. So, ne? Das ist nur die Frage, die ich mir selbst stelle. Gerade weil ich ja auch den Felix mit Anfang 20 kenne, was der für eine krasse Energie hatte oder für Nehmerqualitäten im Nachtleben. Oder du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Also es gibt ja auch einen Körper, der auch ein bisschen älter wird und ja. Ja. Deswegen, ich glaube, das kommt nur von innen. Von außen höre ich das nicht.
Was mir aufgefallen ist, in den wenigen Texten, die ich über dich gefunden habe und über das Album, dass als zweites Wort oft nach Popmusik Theater fällt.
Mhm.
Und das interessiert mich, weil ich noch überhaupt gar keinen Live-Bezug zu dir eigentlich habe und eigentlich noch gar nicht weiß, wie baust du dieses Element des Theaters halt hinein? Das interessiert mich total, weil in letzter Zeit hatten wir haben oft Musiker und Menschen aus der Branche und ich hatte witzigerweise jetzt also gefühlt, so die letzten 5, 6, 7 Gäste kamen halt alle aus dem Theater und Schauspielerbereich.
Also erstmal, ich fühle mich auf der Theaterbühne total wohl.
Bist du Schauspieler?
Auch. Auf jeden Fall, ich arbeite als Schauspieler. Ich bin kein ausgebildeter Schauspieler, aber ich arbeite seit 20 Jahren an Theatern, viel auch an Stadttheatern. Ich war gestern noch am Theater Osnabrück, weil ich da spontan eine Figur übernehme in einem Kindertheaterstück, für das ich eigentlich Musik gemacht habe. Für das Stück habe ich eigentlich komponiert oder mit dem Ensemble die musikalische Einstudierung gemacht. Und jetzt ist der eine Schauspieler krank geworden und ich hatte ihn bei einer Probe schon mal vertreten, zu Beginn in der Stückentwicklung noch. Und jetzt kam der Anruf, ob ich ihn nicht ersetzen kann. Deswegen hatte ich gestern eine Probe im Theater Osnabrück und habe mit den beiden verbliebenen Schauspielern das Stück einmal geprobt, was ich probiert habe, mir letzte Woche dann per Video nochmal drauf zu schaffen. Also Theater, ist ja der Ort, wo alle Kunstformen zusammenkommen. Deswegen liebe ich das so, weil ich sag nicht, ich bin Schauspieler oder sowas. Ich sag immer, ich bin Künstler. Das ist so mein Selbstverständnis. Und ich schaue dann, welche ästhetische Sprache ich nehme, um das Bedürfnis, was ich habe, dann auszudrücken. Und ich finde, das Tolle im Theater ist, dass da alles zusammenkommt. Also du gestaltest Räume, du arbeitest mit Text, alles hat Rhythmus und Farben und Lautstärken und Licht und ich meine, du kennst das, du weißt, wovon ich spreche.
Voll. Das ist mir aufgefallen, als ich deine Platte gehört habe, dass du, also erst habe ich so von der Produktion her gedacht, so, ah, alles klar, es ist, ich finde es sehr, sehr zeitlos, aber trotzdem hat es mich sofort an Bilderbuch erinnert, weil auch du es schaffst, irgendwie eine eigene Sprache zu haben. Das höre ich sofort. Also man hört sofort, da ist ein Mensch, der seine eigene Kunstsprache kreiert. Und dann huckt es mich, weil ich dann das interessant finde und wissen will, was will mir die Person eigentlich erzählen mit ihrer Art, Worte aneinander zu reihen und Bilder zu kreieren. Und das fand ich schon fantastisch. Und dann dazu halt auch noch diese Form von mach nicht nur Musik, sondern ich bin, was du schon sagst, ich bin eine Kunstperson, ich kleide mich, ich schminke mich. Diese Zusammenstellung von Farben finde ich halt cool. Also, dass du so blau mit weiß und silber kreierst, und sieht alles sehr, sehr ästhetisch aus, wollen wir so sagen. Ist ein Lob.
Ja, danke. Ja, vielen Dank. Schön, dass du das so sagst.
Und dann sind wir schon wieder bei der Frage, so, es kommt aus mir heraus oder ist es durchdacht?
Letzten Endes ist es beides im Idealfall, oder? Also der Impuls ist, glaube ich, von innen. Und dann, dadurch, dass ich viel auch als ja, Regisseur oder Dramaturg oder irgendwas in die Richtung arbeite, habe ich immer auch die Draufsicht.
Mhm.
Und
was du auch machst, du bist auch zwischendurch mal Regie und ja, Dramaturg und
genau, eigentlich alle Positionen, die du aus dem Theater kennst, die habe ich irgendwann schon mal ausgeführt.
Alles klar, ja. Du bist ja Bremer. Warst du schon immer Bremer?
Ich bin Wahlbremer.
Du bist Wahlbremer.
Seit 2005. Ich komme ursprünglich vom Rhein aus Koblenz.
Mhm. Okay, was hat dich nach Bremen gezogen?
Der Wunsch nach einer mittelgroßen Stadt, größer als eine provinzielle kleine Großstadt, wie ich das von Koblenz und meinem Studienort Hildesheim kannte. Und der Wunsch aber auch nach einer gewissen Überschaubarkeit. Und deswegen bin ich nicht in Berlin oder in Hamburg gelandet oder auch nicht in Köln.
Was hast du studiert?
Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis heißt der Studiengang. Der ist sehr besonders, den gibt es in Hildesheim bei Hannover. Und das klingt jetzt sehr theoretisch, aber du studierst sehr praktisch alle Künste. Also ich habe Musik studiert, Theater, Literatur, Medien. Ich habe Filme gemacht und geschnitten, habe kreatives Schreiben studiert, hatte Unterricht an zwei Musikinstrumenten, weil Musik mein Hauptfach war. Ich hätte auch im Bereich bildende Kunst arbeiten können, in Ateliers. Und ja, das ist ein toller Studiengang, sehr besonders.
Und Bremen, deshalb, was ich schon gesagt habe, als du hier gekommen bist, ne? als Hamburger hat man mal so diese Arroganz des Hamburgers, der so auf Bremen runterguckt und so von unten, nee, von unten, sag ich schon, von oben so dieses Bremer, ne? Ja, also super. Kommt meinem Leben an, ihr Alternativen.
Ja, genau.
Hippies.
Ja, genau.
So, wo hast du in Bremen dein Zuhause gefunden? Also nicht
du meinst örtlich?
Na, ja, nicht nur örtlich, eigentlich eher das Zuhause gefunden. Also irgendwann wird die Stadt ja dadurch ein Zuhause, weil man Safe Spaces findet, wo man sich einklinken kann. Habe ich wieder sehr geil rübergeleitet, ne? Von einem Song von dir.
So, sehr, sehr
gut. Das habe ich mir nicht notiert.
Sehr elegant.
Was für ein Safe Space hattest du zuerst in Bremen gehabt?
Ich meine, der wichtigste Safe Space, und das passt auch wieder zum Song, ist einfach meine Partnerin erstmal, oder meine Frau. Und dadurch vielleicht erstmal die Wohnung oder der Ort oder alle Orte, die ich auch zusammen mit meiner Partnerin betreten kann, weil wir uns gegenseitig Sicherheit geben. Und ansonsten, ich habe in den letzten 20 Jahren Bremen, ja, ich glaube, echt ganz gut kennengelernt aus verschiedenen Perspektiven, was Kunst und Kultur angeht, also Theater und Musikszene, Kunstszene im Allgemeinen. Was die letzten Jahre total wichtig war, ist alternative Fußballkultur, die wir in Bremen haben. Wilde Liga heißt das.
Hä, was ist denn die Wilde Liga?
Wilde Liga ist ein Zusammenschluss von alternativen Fußballmannschaften abseits vom Vereinswesen, die selbst organisiert eine Liga ausspielen. Habt ihr hier in Hamburg bestimmt auch, oder?
Habe ich noch nie was von gehört.
Nee, gibt's bestimmt.
Und da spielst du Fußball?
Spiele ich Fußball, genau.
Torwart?
Nee. Am liebsten Sechser.
Sechser, ja. Gut.
Aber inzwischen, weil andere das inzwischen mit mehr Kondition machen können und mit mehr Kraft, bin ich jetzt eher auf der Außenverteidigerposition.
Ah, da ist es wieder, das blöde Alter.
Ja, genau.
Ist ärgerlich, oder? So, dass man so manche, ja. ich finde so manche, es gibt so Situationen, wo man das Alter so direkt ins Gesicht geklatscht bekommt. Und ich finde noch gar nicht mal in der Kunst, aber gerade da ich Fußball aufgehört habe wegen der Musik, aber super lange, wie ich finde, wie jeder findet, auf einem sehr hohen Niveau gespielt habe. Und mir dann die Spiele der deutschen der Nationalmannschaft oder generell halt die WM angucke und einfach denke, krass, der ist 40, der ist Opa, der ist 4 Jahre jünger als ich. Das würde dann heißen, ich hätte maximal vor 5 Jahren hätte ich meine Karriere beendet. Ja. Ey, crazy. Also das halt, dass dieser Weg irgendwie, also wenn ich wollte, könnte ich nochmal zum FC St. Pauli gehen, dass das schon lange vorbei ist.
Genau, das Beispiel, das Werder-Beispiel dazu ist Claudio Pizarro, der mit 40 auch noch für Werder gespielt hat, so, ne? Und
den kannst du aber wahrscheinlich immer noch anrufen und sagen, Claudio, wir brauchen noch jemanden für die letzten 5 Minuten, um ein Tor zu schießen.
Komm,
und der
vorbei,
auf jeden Fall
es steht nur 1-1, wir brauchen die 3 Punkte.
Komm, genau. Vorbei, gar kein Problem.
Na genau, an so Leuten sieht man, die ihr Leben dem Leistungssport gewidmet haben, dass es natürlich noch möglich ist, auch mit einer 4 vorne noch sportlich auch voll vorne dabei zu sein. So, ne?
Ja.
Aber bei mir halt nicht.
Mhm. Du hast ja im Ding ja schon gesagt, dass du dich als Künstler bezeichnest und nicht als Schauspieler, Regisseur, Musiker, dass es keine Schublade halt gibt, dass man alles so ein bisschen macht.
Ist so.
Und ich kann mich damit sehr gut identifizieren, weil ich bin kein Podcaster, ich bin nicht nur Musiker, ich bin nicht nur Regisseur oder Schauspieler oder Lebemann irgendwas, sondern auch bei mir steht beim Finanzamt freiberuflicher Künstler.
Genau.
Also bestimmt halt auch, ne?
Ja, klar.
ärgerst du dich manchmal darüber, dass du keine Sparte mit 100% anfasst und da durchziehst oder vielleicht auch dass der vergangene Felix nicht gesagt hat, okay, ich bleibe jetzt in dieser Sparte und leg da meine 100% rein? Oder ist es für dich eher ein Mehrgewinn zu sagen, nee, ich mache alles irgendwie ein bisschen? Und irgendwie ein bisschen klingt gerade schon wieder so ein bisschen despektierlich, es soll gar nicht so runtergezogen sein, aber ärgert es dich?
Ich ärgere mich manchmal, wenn ich merke, ich komme relativ schnell an meine Limits. Andererseits.
Was würdest du als Limit bezeichnen?
Ganz blödes Beispiel. Ich spiele ganz gut Gitarre, E-Gitarre. Das ist das Musikinstrument, was ich am besten beherrsche. Und trotzdem merke ich dann natürlich irgendwann, oha, hättest du da mal früher in der Ausbildung so ein bisschen tiefer geforscht oder hättest du dir die Harmonien oder die Kadenzen nochmal intensiver angeschaut oder hättest du mal besser solieren gelernt oder sowas, dann könntest du jetzt auf einem anderen Niveau Gitarre spielen, auf einem noch professionelleren Niveau und so. Andererseits glaube ich auch, dass alle so denken, also auch, ich weiß nicht, Pat Metheny, toller Jazzgitarrist oder so, der wird sicher auch an seine Limits stoßen und denken, oh, hätte ich mal damals die und die Skala noch intensiver geübt oder irgendwas. Das ist nur ein Beispiel aus der Musik, so als Instrumentalist. Und aber im letzten Endes ist es das, was mir gerecht wird. Also ich hätte es ja anders gemacht, wenn mein Bedürfnis anders gewesen wäre. Ich würde jetzt nicht sagen, ich war zu faul für irgendwas oder so oder ich hatte zu wenig Fähigkeit zu Fokus oder zu Konzentration auf das Wesentliche, sondern das hat mir einfach immer entsprochen. Ich glaube, das ist eine Frage von Neugier. Also ich war dann relativ schnell auch von einem Bereich oder einem Instrument oder einer Kunstform dann auch irgendwie gelangweilt und habe dann neugierig auf eine andere geschaut und geguckt, ey, was ist denn da? Und was hat denn das mit dem zu tun, was du gerne machst? Und probier doch da mal was aus und so. Also wenn man das so sieht, wurde es mit zum einen gerecht und ist natürlich auch eine große Bereicherung, weil man in so viele Bereiche eintauchen kann. Vielleicht nicht ganz so tief wie die Spezialisten? Oder was denkst du?
Ich wollte dich gerade fragen, glaubst du an Schicksal?
Also Schicksal, sagen wir mal so, bei mir ist es, glaube ich, so, ich akzeptiere relativ schnell das, was kommt oder was gekommen ist, als, ja, so ist es halt. Oder so ist es halt geworden und stelle das nicht so in Frage. Jetzt an Schicksal glauben im Sinne von fatalistisch, also dass ich denke, man kann da eh nichts ändern, deswegen brauche ich da nichts zu tun, so nicht. Aber so eine Akzeptanz für Wege, die ich oder die Welt gegangen ist und dann damit umgehen müssen, vielleicht so.
Umgehen müssen. Wie gehst du mit Verlust um?
Ich kann ich, glaube ich, ganz gut. Es gab so ein, wenn wir gehen kurz ein bisschen deeper, ja.
Okay, können wir machen, auf jeden Fall.
Es gab so ein einschneidendes Erlebnis für mich. Meine Mutter ist relativ früh gestorben, da war ich 15 Jahre alt. Mhm. Und ich meine, 15 ist ein besonderer Punkt im Leben. Und weil ja die Pubertät steht an, man wird erwachsen. Und ich musste auf einmal damit umgehen, so dass so ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben nicht mehr da ist. Und ich habe das irgendwie geschafft, positiv zu bleiben und einen guten Umgang damit zu finden. So. Und habe mir davon auch die Freude am Leben, vor allem in dem Moment, wo man das Leben ja nochmal neu entdeckt, weil man nochmal seine Identität neu entdeckt oder herausbildet, so in der Jugend. Hab mir da den Drive oder die Freude davon nicht nehmen lassen. So. Und ich glaube, das ist für mich so eine Schlüsselerfahrung, mit Verlust umzugehen. Also, ja. Ja, ich will ich sagen, es ist jetzt ein bisschen sehr groß formuliert, aber ich habe da irgendwie gelernt, dass der Tod zum Leben dazugehört. Und
das ist auf jeden Fall kein Euro fürs Rasenschwein. Ich finde, das ist ja etwas, was man leicht gerne abtun kann, weil man sich ja, man beschäftigt sich ja nicht gerne damit. Ja. Also ich musste vor 2 Tagen noch an eine fantastische Lehrerin denken, Frau Altzentner. Die hatte ich in der 10. Klasse. Und ich bin jetzt in ihrem Alter. Und wir hatten da, es hieß noch Werte und Normen, und da hat man halt über Werte und Normen gesprochen, und da war auch das Thema Tod, und da hat sie auch gefragt, na, wer hat Angst vorm Tod? Und ich stehe da so, warum soll ich denn Angst vorm Tod haben? Und sie meint so, ich habe so Angst vorm Tod. Also wirklich ehrlich, es ist so einschneidend, dass ich mich daran erinnern kann, wie ich mich als 15-Jähriger gefühlt habe, als sie das gesagt hat, weil die für mich ja die coole Lehrerin gewesen ist, die überhaupt keine Schwäche hat, die wunderschön ist, die mit allem, was sie hat, so eine krasse Ausstrahlung hat. Und die sagt mir halt auf einmal, dass sie Angst vorm Tod hat. Und ich kann mich noch daran erinnern und ich so, hä? Wieso das denn? Hm. Also der Tod, der hört auch einfach so mit dazu. Aber das kann man, glaube ich, mit 15 noch viel einfacher sagen als dann mit 44. Also es ist ja ein ständiges, ein ständiger Wandel und ein Näherkommen, vor allen Dingen halt auch anhand der Verluste, die man ja schon in diesem Leben hat, aushalten müssen oder arbeiten müssen. Aber sind wir bei der Arbeit. Das interessiert mich voll und ganz. Was sind deine... Du hast ja verschiedene Kunstformen, wo du selber kreierst oder mit Menschen kreierst. Was sind die immer wiederkehrenden Beats, wo du merkst, jetzt wird's meins, also jetzt wird's mein Stück, jetzt wird's mein Song, jetzt wird es meine Performance, wo du merkst, dass weil ich hab das Gefühl, dass einfach diese wiederkehrenden Beats, egal ob bei Regisseuren oder bei Musikern, du hast immer... Du strickst immer nicht nach Schema F, aber man hat immer so dieses, was ist deine Handschrift?
Ja, gute Frage. Also sicher Rhythmus. Dinge, die ich eher alleine mache, die haben meistens irgendwie auch eine Art von Melancholie, die ich aber auch sehr genießen kann. Also für mich ist das was Schönes, diese Melancholie. Also ich denke mal, das betrifft auch Kamera. Wenn man das hört, gibt es so einen melancholischen Grundvibe irgendwie. Was mir schon immer wieder passiert und anscheinend wichtig ist, ist so eine eigene geschlossene Welt zu schaffen. Also einen eigenen Raum, der ja vielleicht eine Alternative zu der realen Welt ist oder... Ohne jetzt entfliehen zu wollen, so. Ich bin jetzt nicht so eskapistisch oder irgendwas, aber ich glaube, das ist vielleicht am ehesten, diese eigenen Welten zu schaffen oder schaffen zu wollen, auf jeden Fall.
Arbeitest du noch nach Vorbildern? Hast du Vorbilder?
Ja, auf jeden Fall.
Was wäre ein Vorbild für dich als Kunst, Person, egal ob Regie oder als Musiker?
Also ich weiß gar nicht, ob Vorbild das richtige Wort ist. So, ne? Da geht es ja jetzt irgendwie nicht darum, so ein, alle Schritte zu kopieren oder nachzugehen oder so. Ich glaube, was besser gesagt ist, was berührt mich? Und das, was mich berührt, das beeinflusst mich ja total. Oder das probiere ich vielleicht auch zu erreichen. Also was jetzt musikalisch das Letzte, was mich richtig berührt oder gekickt hat, ist Frank Ocean. Ja. Könnte man jetzt lange drüber sprechen.
Über Frank Ocean. Ja. Nee, ich hab, als du gerade drüber gesprochen hast, musste ich an mich als Newcomer erinnern, dass ich unfassbar viel kopiert habe. Also ich wollte immer schreiben wie Tom York, ich wollte immer diese Melancholie rausbringen, ich wollte immer einen Song haben, der klingt, als wenn er auf der nächsten Sigaross-Platte ist, aber ich fand auch James Maynard Keenan von Tool mega, wie kann der diese Stimme haben, und ich wollte all das, was ich damals gehört habe, wollte ich, dass es ein Teil von mir auf der Platte ist. Und dann ist das passiert. Und dann war es so, wo sind denn die Nächsten? Ah, ich möchte schreiben wie Markus Wiebusch. Und habe dann gemerkt, dass halt von Schritt zu Schritt oder von Projekt zu Projekt die Vorbilder, die man kopiert hat, immer weniger wurden. Und das ganz lange, es war ein langer Weg oder ein langer Schritt, einfach zu sagen, ach krass, ich habe überhaupt gar keine Vorbilder mehr. Ich habe überhaupt gar nicht mehr. Also wenn ich ins Theater gehe, dann schaue ich mir Sachen an und schaue sie mir so auf einer ganz ekligen, wie haben die das gemacht, wie haben die das produziert, wie ist der Sound, wie ist der Licht? Ah, das hätte ich anders gemacht.
Das ist ein bisschen der Wermutstropfen, ne? Wenn man selbst tief in so einer Kunstform drin ist, fühlt sich immer nach Arbeit an. Also wenn ich ins Theater gehe, es ist immer dieser analytische Blick. Aber letzten Endes, leider ist es ja mit Popmusik auch so geworden dann. So,
ja. Aber trotzdem ist, und je mehr Kunstform man dann halt schon bedient hat aus der Zeit, desto weniger kann sich der fucking Mind auf einmal drauf einlassen, das war aber schön.
So, ja, genau.
Das hat mich jetzt aber berührt. So, du bist da halt mit deinen Leuten halt unterwegs, die sind alle am Heulen und denkst halt einfach nur so, oh Gott, dieser Sound.
Ja, oder wenn du die Mechanismen durchschaust so, ne, und weißt, welchen Hebel musst du drücken, damit das und das passiert, so, oder das demaskiert das Ganze natürlich so. Ist auch schade natürlich.
Ja. War da irgendwie ein Theaterstück im Kampnagel und die hatten eigentlich eine total tolle Idee gehabt, und zwar haben sie eine Ebenenverschiebung gehabt mit so einer Ameise. Also nicht mit einem, Gabelstapler, sondern so mit diese elektrische Zwischenform davon, so eine Ameise, die du halt auch so im Lager bedienen kannst, und dort ist halt auch vieles passiert. Und man hat sich dann draufgelegt und dann gab es halt Szenen, die oben passiert sind, und dann haben sie das als Raumschiff genutzt, und ich dachte so, da sind noch zwei Schauspieler, aber wahrscheinlich waren das Hands. Da habe ich die ganze Zeit immer gedacht, sind das jetzt Schauspieler aus der Truppe oder ist das jetzt ein Hand von der Bühne? Haben die jetzt die Ameise, die ist doch nicht Teil des Stücks, das haben die doch bestimmt, die haben doch bestimmt die Ameise vom Kampnagel genutzt und einfach so, haben die, keine Ahnung, auch Millionen Bretter auf die Bühne fallen lassen, und war der Gedanke, was machen die eigentlich nachher mit den Brettern?
Ja, genau. Und schon bist du raus aus dem Kunstwerk eigentlich so, ne? Du bist auf einer anderen Ebene dann, auf einer Metaebene.
Richtig.
Ja. Ja, passiert mir leider auch immer wieder. Es ist schon echt schwerer, diesen Kick zu finden, den man früher viel öfter gefunden hat, so, ne? Dass einen wirklich was kickt oder beeindruckt oder mitnimmt.
Aber du hast doch jetzt dein Debüt geschrieben. Und das Debüt, also es ist ja auch wirklich dein Debüt. Oder hast du schon eine andere Platte als Musiker unter anderem Namen mit Leuten rausgebracht und hast dieses Prozedere der Produktion im Studio schon mal durchlebt?
Das schon, ja.
Das schon, ja?
Okay. Also ich habe als Musikproduzent für eine Sängerin sehr intensiv bestimmt ein halbes Jahr ein Album gemacht, was leider nie rausgekommen ist oder nur auf sehr kleinem Niveau.
Musikproduzent ist er auch.
Ja, tatsächlich, ja. Also das auch für Kamera, ich bin mein eigener Musikproduzent. Also der ganze Prozess im Studio, das mache ich komplett alleine.
Bist du ins Studio gegangen oder hast du dein Schlafzimmer genutzt?
Ich habe mein eigenes Studio.
Okay.
Also ich habe einen eigenen Raum, ein professionelles Studio.
In Bremen kann man sich das halt noch leisten.
Das stimmt. Ich hatte ein bisschen Glück, diesen Ort zu finden.
Ah, krass. Weil ich wollte nämlich gerade drauf hinaus, dass es ja auch so eine Magic ist, wenn man das erste Mal, wenn man es vorher noch nicht hatte, einfach in einem Studio ist mit einem wirklichen Produzenten, so ging es mir halt. Und dass du einfach dieses den Geruch der alten Zeit halt spürst, welche Bands haben hier schon überall aufgenommen und das ist auf einmal so eine Magie kreiert. Und da ist er auf einmal sein eigener Produzent.
Ja, aber er ist geworden, natürlich auch, weil ich diese Magie mitbekommen habe damals, so mit meiner allerersten Band. Es war natürlich total faszinierend, ins Studio zu gehen und dann diese geilen Analogpulte zu sehen und sowas. Das war bei mir dann, wann war das, Mitte der 90er, Mitte, Ende der 90er oder so, wo das zum ersten Mal auf ein professionelles oder halbwegs professionelles Level kam. Das fand ich eine geile Welt, diese Studio-Welt, mit der Band dahin zu gehen und aufzunehmen und so. Ja, klar.
Wie lange hast du gearbeitet an dem Album?
Das war nicht kontinuierlich. Also es gab jetzt nicht dieses, man geht ein halbes Jahr ins Studio und dann kommt das raus. Das wäre auch gar nicht möglich, weil ich muss ja auch noch Geld verdienen nebenher. Du weißt Bescheid.
Ich weiß Bescheid.
Und der ganze Prozess, also ich glaube, der älteste Ton, den du darauf hörst, der ist bestimmt schon 3 Jahre alt oder so. Und das ist also eine Sammlung von Songs, die in den letzten 3 Jahren entstanden sind. Und nicht nur Songs, sondern auch Produktionen, die in den letzten 3 Jahren entstanden sind, würde ich sagen.
Okay. Aber ist ja, hört sich so doof an, aber niemand wartet auf das Debütalbum. Also man hat ja so viel Zeit, man hat sein ganzes Leben Zeit für das erste Album.
So ist es, genau. Und mir war total wichtig, also ich hatte ja gar keinen Zeitdruck im Sinne von, ich muss nichts rausbringen, von dem ich nicht überzeugt bin oder von dem ich denke, das ist nicht fertig. So, und das führt natürlich auch dazu, dass der Prozess lange dauert. Weil bis man den Wunsch oder den Anspruch ans eigene Level erreicht hat, das ist einfach auch dauert. Man muss einfach Zeit investieren und ausprobieren und arbeiten und so. Aber dafür konnte ich mir die Zeit nehmen.
Ist das für dich oder ist das für die anderen?
Ja, ich habe mir da öfter schon Gedanken drüber gemacht oder ich wurde das sicher auch schon mal gefragt. Und ich glaube, die Antwort ist, es ist natürlich für die anderen, weil Kunst ist immer Kommunikation. Und Kommunikation alleine nur mit sich selbst, die ist, die führt nicht so weit. So, ne? Deswegen, das ist auf jeden Fall für die anderen. Aber das ist praktisch mein Kommunikationsangebot. Und dann schaue ich, was kommt da zurück. Auch im Prozess natürlich. Ne? Da ist ja schon viel, in dem, was jetzt da so fertig klingt, ist ja im Vorfeld schon viel Dialog drin. Bei Konzerten probiert man was aus oder man spielt jemandem was vor. Teilweise tatsächlich auch in meiner Arbeit dann alleine im Studio und Dialog mit mir selbst.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wer sagt dir denn auch mal, du, das ist scheiße?
Ja, das sagt vor allem ich mir selbst tatsächlich erstmal so. Das ist auch ein Grund, warum das so lange dauert, weil dafür muss ich es erstmal liegen lassen und dann hört man sich das oder guckt man sich das mal auch vielleicht ein paar Wochen später mal an und wenn ich dann noch denke, so, ja, nee, da kannst du drauf aufbauen, dann kann man weitermachen.
Wie siehst du, auch irgendwie langweilig, dass man darüber spricht, als wenn es ganz neu wäre, aber wie siehst du KI als zweite Person, will ich es ja auch nicht nennen, aber als Impulsgeber von der anderen Seite, wenn man niemanden hat, der einen Impuls geben kann.
Ich habe das selbst so noch nicht ausprobiert, beziehungsweise wenn, dann habe ich das eher ganz zielstrebig genutzt, um Dinge zu kreieren oder um Dinge im ästhetischen Sinne Dinge auszuprobieren. Ich habe es jetzt noch nicht als Gegenüber benutzt, für Korrekturschleifen oder sowas. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die Autorin ist und die jetzt total dankbar war, ihre Kapitel einmal praktisch von der KI, ich weiß gar nicht mehr, welche sie benutzt hat, feedbacken zu lassen und die das sehr weitergebracht hat. Einfach genau deswegen, weil sie als Autorin eigentlich alleine ist oder die Lektorin nicht ständig zur Verfügung steht vom Verlag. Und sie meinte, das wäre für sie eine tolle Erfahrung gewesen, mit der KI als Gesprächspartnerin das zu machen. So.
Aus der Erfahrung aus finde ich auch, Also das letzte musikalische Projekt habe ich sozusagen feedbacken lassen. Na, feedbacken nicht. Mir fehlt halt, wenn man im Schreibfluss ist und man findet das nächste Bild nicht.
Hm.
Und gerade als Chatty, wie ich es liebevoll nenne, Chatty noch ganz frisch und ganz neu war, also so 22, 23, 24, habe ich es ultra genossen, halt den Text reinzugeben und mir auch gar keine Gedanken über Datenschutzerklärungen und sowas gemacht, um ein neues Bild zu bekommen, was ich scheiße finde, um wieder ein neues Bild zu entwerfen. Also alles, was die KI mir gegeben hat, war so ein Momentum von, ja, ist ganz cool, was du sagst, aber warte mal, ich mache was anderes draus, das finde ich besser. Und dann musste ich mich hinterfragen, ist das auch so mit Kritik von anderen Menschen, dass ich genauso agiere? Die Menschen kommen an und sagen, du hast dir nicht mal überlegt, das so zu machen? Dann würde ich sagen, ja, das ist eine coole Idee von dir, warte mal, ich mache noch mal was anderes draus.
Ja.
Also, dass man sich dann auf einmal widerspiegelt und einfach denkt, oh Gott, du bist voll das Arschloch. Du nimmst überhaupt gar nichts an. Du nimmst nicht Kritik von einer anderen Person an. Du sagst halt eher nochmal was, okay, wenn das, was dir gerade von mir nicht gefällt, und du willst lieber das machen, was du gerade sagst, dann baue ich lieber meins nochmal um deins damit reinzupacken, aber ich will es nochmal vermischen. Und also.
Ja, aber ist ja auch geil. Das ist dann vielleicht das Rebellische so. Nee, ey, warte mal, ich mach's nicht so, wie du sagst. Ich finde meinen eigenen Weg. Das ist schon auch cool. Ich weiß, ich kann dazu nochmal sagen, um nochmal zu Kamera zurückzukommen.
Ja.
Und ich probiere tatsächlich und auch nochmal die Brücke zu den Vorbildern, zur Vorbilderfrage zu bauen. Ich probiere tatsächlich mich vor der Produktion auf jeden Fall echt nochmal komplett frei zu machen und immer wieder bei Null anzufangen. Ich habe jetzt selten eine Vorbildproduktion. Ich kann das auch anders so, wenn ich als Musikproduzent für eine Künstlerin zum Beispiel arbeite, dann frage ich manchmal ganz bewusst, ey, hast du ein Lied im Kopf? Einfach damit man sich abgleicht und versteht, wo will die andere Person hin? Aber für mich selbst als Kamera probiere ich mich davon echt, soweit es geht, auf jeden Fall frei zu machen und echt nochmal neu zu forschen. Und nehme mir einen Synthesizer und guck mal, was kommt denn hier für ein Klang raus und welches Gefühl entwickle ich dazu? Ja.
Aber dein Album heißt ja Cyborg Love.
Mhm.
Und dann würde mir als erstes der Gedanke kommen, dass das auch bedeutet, dass halt auch sehr viel Impuls von einer Maschine da ist.
Das stimmt, die Maschine kann natürlich jetzt wenn die Maschine der Synthesizer zum Beispiel
okay.
ist die der Gesprächspartner. Na, also
sitze ich nachts um 12 Uhr in meinem Studio und rede mit meinem
Synthesizer.
Mit meinem Mock rede ich dann. Dann stecke ich ein paar Kabel um.
Und ah, genau. Nein, so ist es nicht. Aber das ist ja das Tolle, dass die Geräte dann so ein Eigenleben auch haben. Ne? Auf jeden Fall die älteren, die analogen Synthesizer oder so, die reagieren ja auf Temperatur. Und du bedienst dann irgendeinen Knopf und weißt gar nicht, was du da eigentlich machst. Und dann entwickelt sich was anderes und dann kommt irgendwas raus, was dich halt voll kickt oder voll berührt. Und dann denkst du, wow, da machst du was mit.
Bist du so ein Nerd, der dann morgens auf den Flohmarkt geht und in der Hoffnung, dass er ein altes Musikinstrument aus den 80er Jahren findet? Hast du so ein Sammelsurium an Synthesizern bei dir im Studio?
Ich bin immer so kurz vor diesem Nerdtum tatsächlich, bei ganz vielen Dingen.
Ja?
Auch was das angeht. Also ich bin nicht wirklich so ein Musikinstrumenten-Nerd.
Okay.
Ich habe, nee. Ich bin auch kein Flohmarkt-Typ, muss ich sagen. Das ist
echt nicht?
Nee.
Oh, ihr habt in Bremen so gute Flohmärkte.
Ja, ich weiß nicht, mir ist das meistens zu trubelig, ehrlich gesagt. Und
Menschen? Nein?
Ja, Menschen schon, aber.
Handelst du oder handelst nee, du? Nee, ich meine, du gehst ja nicht mehr auf den Flohmarkt.
Ja, ist nicht so mein Ding. Ich bin auch nicht, es widerspricht sich jetzt so ein bisschen, aber. So die Dinge oder die, also die, ich muss die schon mir bewusst brauchen, Also auf Flohmarkt gehst du ja vor allem so, du gehst, schlenderst rüber und hast eigentlich gar kein Ziel und dann entdeckst du was und findest es toll und verliebst dich so kurz und, ja. und willst es dann haben und vielleicht findest du auch Handeln geil, keine Ahnung.
Ich denke halt immer mit Flohmarkt immer, ich finde es nicht, es findet mich.
Ja, genau.
Ja, also, warum brauche ich ein überdimensional großes Espresso-Martini-Glas?
Ja.
Wo im Prinzip halt eine Flasche Sekt und eine Flasche Mate hineinpasst. Weil es das will, dass ich das will.
Ja, genau. Ich bin immer ganz froh, wenn ich keine Dinge brauche, ehrlich gesagt. Das klingt jetzt so antimaterialistisch. Ich bin jetzt nicht so super antikonsum oder irgendwas. Das will ich jetzt damit gar nicht sagen. Ich bin immer froh, wenn ich nichts brauche. Ich shoppe auch total ungern Klamotten. So.
Okay. Wie würde denn Umzug denn bei dir aussehen? Ist viel da, was man rausholen kann? Machst du sowas noch mit einem Umzugsunternehmen oder kommen dann Freunde vorbei, weil die wissen, ist im Prinzip nur ein Kleiderschrank und ein Palettenbett?
Hat sich schon viel angesammelt. Ist aber in meinem Fall auch wegen Familie. Weil es wäre ein Umzug zu viert.
Dann sind wir wieder, ich stelle mir die Frage, Künstler zu sein. Mhm. Was natürlich wahrscheinlich, weil ich habe keine Familie und keine Kinder, ist das auch immer ein ständiges, ich bin Künstler und ich werde Künstler bleiben. Also, dass man sich das nicht erlauben muss. Was ist denn das richtige Wort dafür? Dass man sich als Familienvater immer wieder resetten muss, um sagen, ich bin ein Künstler, ich schaffe das, ich werde jetzt nicht meinen Lebensweg ändern, nur weil.
Also spielst du auf die finanzielle Verantwortung für die Familie an?
Ich glaube, es ist noch nicht mal das Finanzielle, ich glaube, es ist ja auch Zeit.
Ja. Also letzten Endes hat mir die Struktur, die Familie und vor allem Kinder verlangen, hat mir total geholfen, mich nicht zu verlieren.
Ah.
Die Gefahr ist ja, wenn du komplett frei bist, du schlägst dir die Nächte um die Ohren und keine Ahnung, findest kein Ende oder weißt du, was ich meine?
Ich könnte wissen, was du meinst.
Und ich weiß aber, dass mir das nicht so gut tut, gesundheitlich. Also von meinem Biorhythmus oder vom, dass ich mich gesund fühle, ist es für mich gut, eine klare Struktur zu haben einfach. Und da hat mir die Familie sehr geholfen, weil die mich dazu zwingt.
Sich auf das Wesentliche zu beschränken.
Gar nicht so im Sinne von, du musst deine Arbeit jetzt bis 17 Uhr schaffen oder bis 13 Uhr, weil dann musst du das Kind vom Kindergarten abholen etc. oder sowas. Sich nicht zu komplett zu verausgaben. So, wenn Kunst schaffen kann ja sehr selbstausbeuterisch sein. Hm. Ja.
Sind deine, also jetzt gehen wir schon wieder etwas ins Private rein und ich versuche das ein bisschen zu, ein bisschen von oben zu betrachten. Haben deine Kids schon Kamera gesehen? Und sind sie schon so alt zu realisieren, was da gerade passiert? Und können sie schon einen Impuls und Feedback geben? Und wenn ja, was passiert da?
Meine Tochter sehr. Meine Tochter ist schon ist gerade schon ausgezogen.
Ah, was,
zum Studieren, ja.
Cool.
Und die ist zum Beispiel im Musikvideo zu Softness nicht in Gänze zu sehen, aber ihre Hände sind zu sehen. Das heißt, sie hat mir auch wirklich geholfen bei der künstlerischen Produktion. Für meinen Sohn ist es so, dass es schon in der ersten Woche ein bisschen jünger, dass es für ihn befremdlich ist, seinen Papa so zu sehen, weil, also als Kamera auf der Bühne oder auch in Videos oder auf Fotos, weil das schon auch anders ist als den Felix, den er aus dem Alltag kennt. Das findet er befremdlich.
Was heißt befremdlich? Also dass er es nicht einordnen kann, dass du da eine Kunstperson bist?
Ich glaube, das kann er, weil er kennt mich ja auch als Schauspieler, auch aus Kindertheaterstücken, da hat er ganz viele gesehen. das Besondere bei Kamera ist, dass das die Grenzen sehr viel mehr verschwimmen zwischen der privaten und der, zwischen der privaten Person und der Figur. Und dann ist es natürlich herausfordernd für ein Kind mit der, ja, ich nenne das jetzt mal Androgynität.
Mhm.
Oder ich glaube, Kamera ist schon Musik eher für ein, für, ja, klingt so blöd, also jetzt nicht Musik für Erwachsene, wollte ich gerade sagen, es klingt so doof jetzt, als ob das nur für ältere Menschen wäre so. Aber ich glaube, ich weiß nicht, auf jeden Fall, wenn ich meinen Sohn anschaue, dann ist es, für ihn ist es nichts.
Und wie ist es für deine Tochter, die, wenn du sagst, die ist ja dann wahrscheinlich schon in ihren 20ern.
Die ist 19.
Also oder kurz vor ihren 20ern. Mhm. Ist, und man hat auf einmal so einen noch nicht kompletten Menschen vor allem, aber so die, wir haben ja auch den, ne, über, wie ist man mit 15, Pubertät, Rebellion, mhm. aber mit ich habe das Gefühl, dass man so ab 19, 20, da ein bisschen später, irgendwann zu seinen Eltern kommt und wieder Frieden schließen will. Ist das, pusht die dich auch? Im positiven Sinne?
Ich finde, was total hilft, unabhängig von meiner Tochter, ist der Kontakt zu einer jüngeren Generation, mhm. um da in Kontakt zu bleiben. Einfach um wach und frisch zu bleiben im Kopf und neue Einflüsse aufzusaugen. So, das, ja, die Werte, das Vokabular, die Ästhetik, einfach auch die Frische und das finde ich grundsätzlich wichtig.
Mit wie bleibst du mit einer jüngeren, das interessiert mich wirklich, mhm. wie bleibst du mit einer jüngeren Generation in Kontakt?
Also tatsächlich über meine Kinder.
Ja.
Das ist das eine. Und deren Freundeskreise. Und bei mir auch die letzten Jahre, ich habe ganz viele Kinder- und Jugendtheatergruppen angeleitet.
Mhm.
Viel fürs Prima Theater zum Beispiel. Und da bleibe ich ja sehr intensiv in Kontakt mit dieser Altersgruppe, weil wir uns mit ihren Themen beschäftigen. Stückeentwicklungen in Jugendclubs, wie das oft an Stadttheatern heißt oder überhaupt an Theatern heißt, die gehen ja viel von den Wünschen und Bedürfnissen und Biografien der Spielenden auf der Bühne aus. Das heißt, da ist man sehr eng verbunden mit dem, was die jungen Menschen gerade beschäftigt.
Mit den jungen Menschen.
Oh Gott, ey, jetzt klinge ich schon voll wieder. Ich hab. Alter.
Hast du gerade gehört, ne?
Ja, ich weiß. Ich habe in dem Moment, wo ich es im Kopf vorformuliert hatte, dachte ich schon, oh, jetzt sag's nicht, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Mit den jungen Menschen,
du. Also manchmal das Gefühl, dass du das Wort heißt Vokular. Dass du das Vokabular der Kids halt aufsaugst und Sachen halt sagst, wie du sie normalerweise nicht im Alltag sagen
würdest. Guck mal, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du mich jetzt so sprechen hörst, so, ne? Mit 20 hätte ich echt anders gesprochen. Viel mehr mit Jugendsprache versetzt und sowas. Und ich habe mir das, glaube ich, so ein bisschen abgewöhnt. Einfach. Da zeigt es sich, glaube ich, so, dass ich denke, ich bin das nicht mehr, ich bin nicht mehr jugendlich. Weil ich, wenn ich die aktuelle Jugendsprache annehmen würde, es wäre cringe.
Und gerade in dem Moment, wo du schon gesagt hast.
Ich schon sage, ist schon wieder cringe.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn ich meine alte Jugendsprache weitersprechen würde, das wäre auch.
Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich nicht so eine wirkliche Jugendsprache gehabt haben. Oder
ich war ja Rapper, ja, in meinen 20ern so.
Ja?
Das war schon.
Warst du Straßenrapper? Rapper?
Nee. Ich war immer Rapper mit Abitur.
Ich habe immer Dendemann gehört.
Ja, genau, na klar.
Ich war Dendemann immer gehört. Das ist aber okay.
Ja.
Und ich, gerade wo du es gesagt hast, ne, aber die alte Jugendsprache. Ich kann mich nicht daran erinnern, eine alte Jugendsprache genutzt zu haben, meinetwegen Bullshit. Ich glaube, Bullshit ist das erste Wort, was mir einfallen würde, was in irgendeiner Form zu Hause, warum sagst du das? Hm. Also Bullshit. Aber ich wüsste nicht, wie wir gesprochen haben, mehr jetzt so 20 Jahre, 5, 30 Jahre zurück.
Hm. Ja, müsste man jetzt, genau. Ich kann also, ich jetzt auch aus dem Stegreif nicht sagen, was das jetzt so war. Wirklich? Aber,
hast,
ja.
hast du alte Aufnahmen von dir von ja. vor? Also so genau. alte Kassettentapes, wo man sich so selbst aufgenommen hat, alte genau. Videokassetten? Hast du sowas noch?
Ja, genau. Ich musste direkt daran denken. So, da bin ich nämlich darüber gestolpert, über wie habe ich denn damals gesprochen? Das war, wir hatten mit meiner ersten Band damals, da waren wir dann, hatten wir auch, das wurde so ein bisschen professionell und hatten ein Management und dann das Management hatte das irgendwie geschafft, dass wir bei Vivasion eingeladen waren. Vielleicht erinnerst du dich, diese Viva-Sendung.
Also, ja.
Und da waren wir so der Newcomer des Monats. Und
die, kurze Frage, ja, wie hieß ihr?
Du wirst das nicht kennen. Saxophone?
Also okay. Wie, nee, kenne ich nicht.
Nee, wirst du nicht kennen. Das war dann auch ein bisschen so unser Höhepunkt, dieser Auftritt bei Vivasion, bei Mola Adebisi in der Show.
Aber sowas von.
Ja, und meine Freunde haben das, warum auch immer, gefilmt, als sie mir die Nachricht überbracht haben, ey, wir sind bei Viva eingeladen und so. Und dann habe ich meine Reaktion gesehen und dann dachte ich mir so, hä, wie hast du da geredet oder was hast du da, wie hast du dich da gegeben? Irgendwie fand ich schon schräg im Nachhinein, das zu sehen. Aber das war genau so ein Punkt, wo ich dachte, ja, so haben wir damals irgendwie, also so wie man jetzt so, ey Bro, ich weiß ja. nicht, die Entsprechung dazu habe ich damals, ich kann es jetzt gar nicht sagen, was es war, aber bin ich darüber gestolpert auf jeden Fall. Fand es schräg.
Ich wenn wir das jetzt gerade machen, dann tauche ich viel zu sehr in meine Vergangenheit. Aber ja. das ist, finde ich halt auch so schlimm, dass es, je älter man wird, desto öfter hat man so Flashbacks von Sachen, die man einmal irgendwie so komplett aus dem Radar gelöscht hat.
Genau.
Also ich habe gerade wieder so ein Ding gehabt, wo ich gedacht habe, wieso denkst du denn jetzt an folgende Situation, wie du dich das erste Mal auf irgendeinem Schützenfest in ein Mädchen verliebt hast, von dem ich sogar noch den Namen weiß, mit Nachnamen, wo ja. niemals was passiert ist, außer ich habe mich wie ein Junge dumm verhalten. Das heißt sozusagen, ich ziehe erstmal an den Haaren, dann weiß sie, dass ich da bin. Und dann sage ich ihrer besten Freundin, dass ich sie toll finde. Und dann findet sie mich halt einfach scheiße. Und dann sehe ich sie nochmal beim Eisfest in Neuland, wo wir alle auf dem See sind. Und das, damit ich mich irgendwie bemerkbar mache, ziehe ich ihr nochmal an den Haaren. Und niemals was von ihr gehört, aber in meiner Fantasie waren wir eigentlich schon zusammen. Ja. Und ich denke halt einfach nur so, wieso kommt das, dass du jetzt auf einmal noch ihren Namen weißt? Wo kommen denn diese?
Guck mal. Jetzt geht sofort bei mir was ab. So, ich habe gerade ein Bild von mir im Kopf. Kirmes in Koblenz im Rheinland.
Kirmes in Koblenz, das neue Album von Kamera.
3K. Kirmes in Koblenz von Kamera, sehr gut.
Ja.
Ich habe sofort den Namen von dem Mädchen im Kopf, zu dem ich damals irgend sowas wie, ich hatte dann so ein warmes Gefühl, wenn ich an die gedacht habe. Und als sie mir gegenüber stand, dann dachte ich, ey, das muss Liebe sein. Das waren wieder meine Gedanken damals. Ich kann mich genau daran erinnern. Da war ich noch richtig jung. Aber da dachte ich gerade dran, wie ist das für dich? Nimmst du dich jetzt in verschiedenen Lebensabschnitten? Sind das für dich verschiedene Personen? Oder nimmst du dich als eine Person wahr? Verstehst du, was ich meine?
Ich nehme mich als eine Person wahr, die immer mit dem arbeitet, was sie in den letzten Jahren erlebt hat. Also ich glaube, von dem aus, also von dem Anfangspunkt bis jetzt gab es immer Veränderungen, auch gerade im Wertekompass. Also ich merke halt auch, dass ich in meinen 30ern und auch in meinen 40ern auf einmal immer nur so neue Einflüsse von außen oder auch von innen habe, wo sich auch der Wertekompass ein bisschen dreht, wo man von diesem ganzen Schwarz-Weiß-Gedanken wegkommt und immer mehr Graustufen sehen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass du, je mehr Graustufen du eigentlich sehen kannst, so auch eine gewisse Form von energetischer Rebellion und Wut halt auch wegbricht, weil man gelassener auf andere, also gelassen ist da vielleicht der falsche Punkt, weil man versucht irgendwie alle Graustufen noch dahinter zu sehen. Und das fand ich zum Beispiel, ich habe früher die Sachen immer sehr, sehr einfach gesehen, in Schwarz und in Weiß. So. Und das fand ich total cool, weil es halt einfach war. Und das finde ich halt das Blöde am Erwachsenwerden, dass es dann doch nicht so einfach ist, sondern dass du diese Graustufen betrachtest und vor allen Dingen halt auch die Verläufe siehst, wo sie hingehen.
Mm. Gibt nicht nur die Guten und die Bösen, wie bei Star Wars.
Aber das wäre so schön. Mm. Das wäre so toll.
Die Welt wäre so einfach.
Die Welt wäre so einfach.
Ost und West.
Und auf der anderen Seite hilft das natürlich auch gerade beim Inszenieren, dass du dreidimensional denkst.
Ja.
So das letzte künstlerische Projekt war ein Theaterstück, wo ich sehr wohl darauf geachtet habe, dass es da kein Schwarz-Weiß gibt, sondern dass halt die unterschiedlichen Graustufen da sind, damit sich damit auch jeder identifizieren kann. Hm. Du hast 9 Personen auf der Bühne und alle brauchen eine unterschiedliche Rolle und schreib die Rollen so, dass sich jede Person damit identifizieren kann. Und das geht halt nur in Graustufen. Das geht halt nur in puncto, dass sie genauso viel Gutes wie Böses in sich tragen und genauso viel Sachen, die man sympathisch findet, die einen berühren, so wie etwas, was vielleicht auch so sagt, so, oh, das finde ich aber nicht so geil. Weil dann wird halt ein Mensch, finde ich halt dreidimensional. Ja. Und so finde ich halt auch ein Album oder auch ein Song, gehe ich im Schreibprozess auch drauf ein. Das fällt mir zum Beispiel auch schwierig, so Songs zu singen, die 10 Jahre alt sind, weil ich auf einmal merke, boah, da hast aber ein gutes Schwarz-Weiß-Denken gehabt. Und ich könnte den nicht mehr so singen, wie ich den damals gesungen habe, egal wie viele Leute den halt abfeiern, weil ich dann merke so, ja, das ist ja überhaupt gar nicht mehr, also dann singe ich den ja nur, da fühle ich aber nichts mehr bei,
ja.
Weil das ist nicht mehr, überhaupt gar nicht mehr das, was es mal sagen sollte. Schwierig.
Mm. Ja, mit den Graustufen und der Komplexität von Identitäten, so, ne? Ja.
Also wirklich.
Mal ein paar Schlagworte.
Graustufen, Komplexität.
Nein, aber das ist doch das Faszinierende, dass Identitäten sehr viel komplexer sind, so. Und ja, jetzt ein krasses Beispiel wieder. Ich habe jahrelang.
Wir müssen ja auch mal wieder zurück auf dein Album kommen, ne? Warum also sitzen die eigentlich in der
Küche? Ein Gedanke dazu, zu meinem Album. Oder das ist, glaube ich, das Besondere an Kamera, dass es ganz viel ist da dazwischen. Also, das ist, das gibt es, glaube ich, ganz viele Graustufen. Weil ich das einfach auch sehr viel interessanter finde. Als so ganz klares, binäres Denken, so. Es ist ja vieles auch relativ abstrakt gehalten. Also was jetzt echt zum Beispiel bei meinem Song Softness, das ist fast ein ungewöhnlicher Kamerasong im Sinne von, da gibt es eine direkte Ansprache und einen direkten Appell. Ganz oft sind Texte und auch Klangwelten von Kamera sehr viel ja abstrakter und nicht so eindeutig einfach, weil es auch das ist, was mich selbst eher interessiert.
Hast du es als Album geschrieben? Ist es ein in sich funktionierendes Stück?
Das hoffe ich. Aber wenn, dann ist es eher im Nachhinein passiert, indem ich das nochmal kompiliere, die Songs aus den letzten 2, 3 Jahren. Tja, ich glaube, das müsste jemand von außen beurteilen, ob es da einen roten Faden gibt oder einen guten Zusammenhang. Das kann ich gar nicht so beantworten.
Und jetzt sind wir wieder in der Branche, ne?
Mhm.
Ich sehe das Album hier auf dem Tisch liegen. Ich sehe auch noch eine CD auf dem Tisch liegen. Ja. Du sagst so, ja.
Finde ich selbst ehrlich gesagt ein bisschen schräg.
Aber irgendjemand hat doch gesagt, ja, macht ja auch immer CDs.
Das ist ein Teil der Wahrheit. Aber was tatsächlich gut tut, ist das Album als Tonträger in der Hand zu halten, dass es sich irgendwie materialisiert. So, das habe ich, als ich die CDs bei mir zu Hause ausgepackt habe, habe ich das gemerkt. Ja, ist schon gut. Weil wenn du das Album dann nur auf irgendwie Spotify, dann sieht es ja aus wie eine Playlist oder so, ne? Ich finde es schon was anderes, so einen Tonträger in der Hand zu haben. Es gibt auch die Vinyl, aber das ist sind 4 Songs. Das ist wie ein Auszug aus dem Album.
Ah, okay. Mhm. Ah, ich verstehe. Das Album an sich wird es auf CD geben?
Ja.
Gibt es aber nicht als Vinyl, ja, sondern nur die EP gibt es als Vinyl.
Ja. Das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen eine Kostenfrage.
Das ist halt das Problem. Ja. Das ist leider das Problem. Genau. Das hat ja immer noch was damit zu tun, dass man es A, lagern muss.
Ja.
Und B, dass das irgendjemand bezahlen muss.
Richtig.
Du bist bei, wie heißt dein Label? Hey Blau
Records.
Hey Blau Records. Wo sitzen die?
In Köln.
In Köln. Wie ist es mit einem Label zusammenzuarbeiten? Als Mensch, der eigentlich alles do-it-yourself macht?
Ich finde es super. Genau deswegen. Weil ich dann gerade die Dinge, die jetzt nicht zwingend der kreative Prozess sind, dass ich die nicht auch, dass ich da eine gute Anleitung habe. Und Jonas vom Label betreut mich echt super. Ich bin da sehr dankbar für.
Zweite Frage ist, wie ist es für dich es hört sich so doof an, ne? Weil das überhaupt gar nichts mit Kunst zu tun hat. Wie ist es für dich im Promotion-Prozess?
Also das hier genieße ich gerade sehr.
Ah, das ist.
Also wenn das Teil des Promotion-Prozesses ist, dann ist das ein sehr guter Teil.
Ah, finde ich aber auch in Ordnung. Ich sag dir einfach von der anderen Seite, der Promotion-Prozess ist das, was mich am meisten fickt. Und wo ich im Nachhinein auch vielleicht den ein oder anderen Mini-Burnout im Social-Media-Bereich bekommen habe, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe.
Das ist das Stichwort Social-Media. Ne? Ich selbst bin kein Social-Media-Typ,
ja.
Weil es mich nicht, mich reizt es gar nicht, mein privates Ich zu veröffentlichen.
Mhm.
Das kann ich jetzt als Kamera in dieser Kunstfigur oder auch für meine Kunstprojekte kann ich das. Aber ich habe gar nicht diesen klassischen Social-Media-Antrieb. Ich will mein privates Leben teilen mit allen so, ne? Und deswegen, das macht es mir echt schwer mit Social Media.
Auch selbst als Kunstfigur? Also, dass du sozusagen Kunst, also dein Social Media Kanal, den du bedienen kannst, wie du eigentlich willst, dass es nach außen hin strahlt, im Prinzip eigentlich halt wie ein Musikvideo, wie Pressefotos. Und dann als Kunstfigur könntest du ja im Prinzip alles machen, was im Bereich dieser Kunstfigur passiert.
Ja.
Frage ist halt, spricht deine Kunstfigur mit den Menschen?
Das ist ein bisschen das Problem bei Kamera. Genau so ist es. Ich habe das ist ja eine introvertierte Figur, die nicht, ständig nach außen geht und sagt, hey, hier bin ich. Schaut mich an, hört mich an. Das ist ein bisschen tatsächlich das Schwierige.
Ja. Das heißt, du bräuchtest eigentlich eine beobachtende Seite von die Kamera beobachtet und niemals die vierte Wand öffnet.
Richtig.
Ah.
Das würde es mir leichter machen. Ich habe, wenn ich live auftrete, sind zwei Mitmusiker dabei.
Mhm.
Und wir reden öfter darüber, ob die beiden diesen Blick leisten könnten. Also praktisch die Kamera für Kamera sein könnten. Das würde für mich in dieser Konstruktion besser funktionieren, tatsächlich.
Das heißt, wenn du live spielst, ist es auch nicht so, ey Leute, wie geht's euch? Macht mal Lärm.
Genauso ist es. Das habe ich früher als Rapper natürlich oder als MC. Ich habe mich richtig als MC verstanden, der die Crowd managt und
gib mir eure Hände.
Genau, das ganze Programm. Und das ist gar nicht bei Kamera, zu Kamera passt es überhaupt nicht. Und zwar auch gar nicht, das merke ich schon auch, wenn ich das Kostüm anziehe und damit einhergeht so eine bestimmte Körperlichkeit und auch mit geschminkt sein und dann, wenn ich dann zu dieser Figur werde und dann wie ein Schauspieler dann probiere zu empfinden, okay, was passiert denn jetzt aus dieser Figur heraus? Da ist dieses, gebt mir eure Hände, das ist einfach nicht Teil des der Show.
Wann ist das eigentlich in Deutschland passiert, dass dieser Entertainment-Faktor so riesengroß geworden ist? Ich habe das Gefühl, so wenn ich jetzt so zurückdenke, was ich eigentlich in meinen 20er alles musikalisch richtig gut gefunden habe, und da sind halt die großen Vorbilder, da sind halt Radiohead, Massive Attack, Tool, Cigaros, also
ja.
Radiohead sind halt so, wir haben einen Hit, der heißt Creep, den spielen wir nur alle 20 Jahre, weil wir keinen Bock haben, dass die Leute mitmachen und das ist unsere Playlist. Wir werden hier keine Hits spielen, sondern wir werden eigentlich nur das machen, worauf wir Bock haben und das Einzige, was ich heute sage, ist Hallo Hamburg.
Ja. Genau, wenn man aus dieser Zeit kommt oder ich gehe nochmal ein bisschen weiter zurück, Nirvana, ja, Das, ja, genau. Damit bin ich auch groß geworden, tatsächlich. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Hast du die live gesehen?
Nein. Oh. Nein.
Ich kenne niemanden.
Ich habe Motorhead live gesehen. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier zu passt, aber ich muss gerade dran denken. Das war, glaube ich, mein erstes Rock'n'Roll-Konzert. Ein großes Motorhead. Geil.
Und die haben es auch nicht nötig gehabt.
Nee. Das stimmt. Wobei Lemmy war sehr, sehr entertaining. Ich weiß nicht, hast du mal Interviews gehört oder gesehen?
Ich habe die Doku gesehen.
Ja,
diese Lemmy-Doku, die ist
ich
fantastisch.
Von seinem Sohn sogar, kann das sein?
Ja.
Ich weiß, die ist super. Fand ich total beeindruckend.
Mhm. Und witzigerweise bist du halt auch hier in der Küche, wo eine meiner Mitbewohner, Mitbewohnerinnen auch für Motorhead gearbeitet hat.
Ach krass.
In der Promotion. Ich gehe halt nicht weiter hinaus, aber es ist so, dass als er noch gelebt hat, und sie für ihn halt auch als internationale Künstlerbetreuung hat sie, ich glaube, zu Weihnachten oder zum Albumrelease, die hat eine Kutte bekommen.
Geil.
Mit ihrem Namen hinten drauf gesteckt. So, im Sinne, so ähnlich wie bei der Turbo-Jugend, so Lemmy Crew.
Mhm.
Also die wurde gefragt, welche Größe du hast, und weil Lemmy als Person das total wichtig gewesen ist, dass alle Leute, die für ihn arbeiten, etwas bekommen. Geil. Und das finde ich halt auch so interessant an diesem Menschen, der so eigentlich, der hat ja nicht in Armut gelebt, der hat schon Kohle gehabt, aber der hat auch viel verteilt und immer dafür gesorgt, dass alle Menschen, die um ihn herum gewesen sind, etwas von seinem Erfolg abbekommen haben. Das heißt, ich will ihn nicht zum Heiligen sprechen, da gibt es auch so die einigen anderen Geschichten, auch in der Doku, wo man sagt so, ah ja, alles klar. Aber das finde ich ist ein schöner Ansatz, weil man braucht eigentlich gar nicht so viel.
Ja.
Da sind wir schon wieder beim Flohmarkt oder bei den Umzugskartons. Man braucht eigentlich gar nicht so viel.
Ja.
Wobei
es schon noch schöne Dinge gibt. Ne? Ich habe das, ich weiß nicht, wie ich das eben formuliert habe, aber ich verstehe auch den Reiz, den Dinge ausüben auf Leute. Das gibt's für mich auch. Klar.
Nicht umsonst hast du deine CD liegen.
Genau, ein Ding.
Ein Ding, etwas, ein Ding. Ey, das kann ich aber voll auch als Musiker verstehen. Hast du eigentlich die Hypes der letzten anderthalb Wochen mitbekommen, wenn es darum geht, musikalisch, national, international? Also einmal, du bist gut genug.
Habe ich witzigerweise gerade drüber gelesen. Ich habe es gar nicht gehört. Ich habe mir das vorgenommen, das einmal, also Blumengarten, ne?
Ja.
Ich habe mir vorgenommen, das nachzuhören. Ich kenne Blumengarten, aber ich kenne das Lied nicht. Ich habe vorhin, heute Morgen gelesen, dass es da gerade einen internationalen Hype gibt.
Ja. Ich bin jetzt im Nachhinein ein bisschen enttäuscht, der Hype trifft nicht ganz meinen Erwartungen. Also es ist vollkommen anders, als ich es hätte gedacht. Also ich finde, es funktioniert fantastisch als Snippet.
Mhm.
Und als ganzen Song war ich dann so, ach Mann, das hat mich jetzt irgendwie kalt gelassen. Mhm. Dafür, dass es als Snippet so gut funktioniert. Und der andere Hype wäre Nimi gewesen. Nimi, dann sind wir schon wieder bei künstlicher Intelligenz. Die große Frage, wie gut kann künstliche Intelligenz eigentlich Musik machen für nach außen hin Menschen, die das hören, abgreifen und zugleich eine Internet-Promo starten, wo du denkst, ja, so ein richtiger Künstler. Dann gebannt werden aus irgendwelchen urheberrechtlichen Gründen und von Spotify und von Instagram verschwinden, obwohl man gerade innerhalb von kürzester Zeit so einen riesengroßen Hype ausgelöst hat. Super interessant. Kann ich allen Hörer und Hörerinnen, die darüber lesen möchten, müssen jetzt leider auf Musikexpress und Rolling Stone hinausgehen, weil auch da im Netz halt einfach kurz ist der Hype da, dann ist schon wieder weg. Scheiße. Mann, was machst denn du jetzt eigentlich nach dem Album? Machst du ein neues Album oder gibt es ein neues Projekt?
Gute Frage. Ich glaube, erstmal sacken lassen jetzt, wenn es raus ist und die Reaktionen abwarten und ja, ich glaube, ich habe Lust, neue Songs zu schreiben, neue Produktionen zu machen, weiterzuarbeiten.
Gibt es einen Wunschplan für dich? Gibt es sowas, was du sagst, was du abarbeiten musst, weil du das vor 10 Jahren schon mal aufgestellt hast? So eine Art, so eine Checkliste? Ich habe mal so eine Checkliste gemacht, ich wollte irgendwie 3 Alben noch mit meiner Band veröffentlichen, dann Soloalbum, dann wollte ich noch 2 Theaterstücke machen, ein Buch schreiben und einen Film drehen. Und vieles davon habe ich schon abgehakt.
Sehr gut.
Bis auf das Buch und den Film.
Ich glaube, überhaupt nochmal ein Pop-Act auf die Beine zu stellen, der sehr, sehr viel mit oder sehr eng mit mir verbunden ist, so, das war nochmal ein Wunsch, warum ich das überhaupt gemacht habe. Also ich glaube, vor 5, 6 Jahren habe ich damit begonnen. Und also wenn du so willst, habe ich das jetzt abgehakt. Da stand jetzt, glaube ich, noch nicht mal zwingend drauf, es muss ein Album geben. Das ist jetzt so passiert. Irgendwie. Ich glaube, ich bin total glücklich mit meinem Berufsleben, weil es ist so super abwechslungsreich und ich kann mich auch so ein bisschen treiben lassen. Also wenn dann ein Anruf kommt, hey, kannst du nächste Woche mal dies, das machen oder so, dann freue ich mich auf das nächste Abenteuer. So wie jetzt letzte Woche der Anruf kam aus Osnabrück, aus dem Theater. Hier fällt jemand aus, springst du spontan ein. Und ich liebe das. Ich finde es toll, so kleine Kunstabenteuer immer. Und meine Erfahrung zeigt, das geht Jahr für Jahr so weiter. Für mich auf jeden Fall noch. Oder ich sehe da kein Ende auf jeden Fall. Und
da ist es wieder das Unwort des Jahres, noch.
Noch, richtig. Genau, ich kenne das Zitat, ja. Jürgen Klopp,
das gute alte noch. Noch ist so doof.
Noch ist Quatsch.
Es hat immer so eine Begrenzungsform.
Ja, genau.
Warum sollte es denn nicht weitergehen?
Nee, genau.
Weil irgendjemand gesagt hat, ja, ab 40 ist Schluss.
Ja, aber das meine ich gar nicht so vom Alter vielleicht so. Hat, glaube ich, mehr mit der Freiberuflichkeit zu tun. Du denkst dir ja jedes Jahr aufs Neue, okay, was finanziert dich im nächsten Jahr oder kommt da ein Projekt rein oder musst du mehr in die Akquise gehen oder irgendwas? Und ich habe früher immer gedacht, ja, das hört vielleicht irgendwann auf und dann stehe ich da und was mache ich denn dann? Und ich habe da jetzt so ein gewisses Vertrauen einfach, dass das nicht aufhört.
Das ist richtig, richtig gut. Ja. Als Freiberufler hast du ja auch vollkommen recht. Es ist gerade, wenn es an so einem Punkt kommt, und ich war da gerade vor kurzem an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, hä, das kann doch nicht sein. Das war doch jetzt immer, da war doch immer irgendwo eine Tür. Warum geht jetzt gerade hier keine Tür auf? Und dieses Gefühl, dieser Scheiße, hier ist ein Raum, oder füllt sich langsam mit Wasser, aber hier waren doch immer überall Türen. Warum sind die denn jetzt alle nicht mehr da? Warum sind die denn alle geschlossen? Oder warum gehen die nicht mehr so einfach wie früher auf? Das ist halt echt, oh, das nervt mich. Und wenn dann eine Tür offen ist und das Wasser wieder rauslaufen kann, dann ist halt geil. So, dann denkst du halt wieder, oh, ey, wie dieses Jahr wieder Glück gehabt. Mensch, irgendwie geht's ja immer.
Genau.
Und dann kommen auch alle an, das hasse ich zum Beispiel halt auch, wenn alle ankommen, ach, das schaffst du schon. Das hast du die letzten Jahre doch auch geschafft, so. Das ist von außen. bist du manchmal eifersüchtig auf 9-to-5-Jobs?
Also manchmal wünsche ich mir das, klar. Ich kenne den Wunsch schon. Einfach, dass man entlastet ist von diesem, sich immer selbst neu zu motivieren.
Ja.
Oder das verstehe ich jetzt auf jeden Fall darunter. Ich würde jetzt mal sagen, 9-to-5 im Sinne von angestellt sein. Und
genau.
Du hast jemanden, der dir sagt, mach mal dies und mach mal das und so.
Mensch, wir haben hier noch eine Lehrerposition. Mhm. Hast du nicht Lust, nochmal vorbeizukommen?
Ja.
Kannst du einen Vertrag unterschreiben, kannst du halt auch noch so hinarbeiten, dass du vielleicht Beamtenstatus erreichst.
Also ich kenne den Wunsch schon, der ist noch immer sehr, sehr kurz. Das merke ich dann immer. Und dann merke ich wieder, ey, ich glaube, in dem, was ich mache, in dieser Freiberuflichkeit, mit diesen ganzen Unstetigkeiten, gerade was die Arbeitsintensität betrifft, da bin ich genau richtig. Weil das erlaubt mir, punktuell für eine gewisse Zeit sehr intensiv in etwas einzusteigen und dann danach aber auch wieder aufzutauchen und durchzuatmen, um dann wieder tief einzusteigen und so. Und ich glaube, diese Wellenbewegung, die mag ich total gern und die entspricht mir.
Hast du auch das Gefühl, dass du viel mehr arbeiten müsstest für diese Gesellschaft, wenn du sowas hörst von Friedrich Merz? Fühlst du dich angesprochen?
Ja, was soll ich dazu sagen?
Was soll man generell dazu sagen?
Ja, Ich, Ja, egal. Das macht jetzt ein Riesenfeld auf, Hauke, da müsste ich jetzt.
du guckst Fußball, ne?
Ja.
Ich meine so, du guckst ein bisschen Fußball und auch wenn die WM halt ein kapitalistisches Scheiß-Drecks-Miststück ist, guckt man sich trotzdem gerne an. Hast du gestern Spanien gegen Kap Verde gesehen?
Hätte ich gerne gesehen, war ich aber gerade, wie gesagt, auf einer Probe im Theater, also habe ich nicht gesehen. Ich gucke aber die Deutschlandspiele zum Beispiel und auch aus so einer alten Kindheitsverbundenheit so mit ersten WMs und so, das habe ich immer noch so ein bisschen.
Finde ich fantastisch. Auch mir sagt man dann so an, was? Hätte ich niemals gedacht, dass du so Fußballfan bist. So, ja.
Bei mir auch.
So, dann hast du einmal noch die Möglichkeit, weil wir ja schon längst drüber sind, nochmal einfach deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Was passiert bei dieser WM politisch gesehen, wo keiner mit gerechnet hätte? Kann alles sein. Von sinnig bis unsinnig.
Politisch gesehen. Meinst du irgendeinen Move von Trump, wie er sich in Szene setzt während des Turniers oder was? Nee, das ist ja das Krasse, dass das ja alles überhaupt nicht außergewöhnlich wäre. Das ist ja alles vorhersehbar. Das ist ja das Besondere an dieser Trump-Realität, dass, weißt du, was man sagt, Truth is stranger than fiction, das stimmt ja nicht. Nein. Wie heißt es? Sometimes truth is stranger than fiction. So ist es nämlich tatsächlich. Das ist ein alter Bad Religion Song, den ich im Kopf hatte gerade. Oder ein altes Sprichwort. Und das ist ja die Realität unter Trump. Du kannst dir ja nichts Absurderes ausdenken, was dann von dem, was er tatsächlich in die Tat umsetzt, überholt wird. Rechts überholt wird.
Ja, wir bauen einen großen Käfig am Weißen Haus auf und dann werden der Motorräder links und rechts rumfliegen und dann haben wir einen MMA-Fight und das ist mein Geburtstag, 80 Jahre Trump.
Was ist das bitte?
Ich stelle mal eine auf und zwar, ich glaube, Iran und die USA vom Gefühl her werden sich, weil sie es schon können, im Viertelfinale begegnen.
Das stimmt, das ist möglich, ne?
Und die Iraner, also die USA haben ja ihr Spiel gewonnen, die Iraner haben, glaube ich, heute ein 2-2 oder ein 1-1, also die haben unentschieden gezogen,
ja.
Aber die werden sich begegnen und mein Gefühl, weil Geschichte, also Murphy's Law, die Iraner werden gewinnen und es wird nicht angesehen.
Du meinst,
die Iraner bekommen mindestens, irgendwo habe ich das Gefühl, die Iraner bekommen einen Sieg abgesprochen. Durch irgendeine Situation.
Oder du hast die Situation, die USA führt 0-1 und dann sagt Trump, stop the count.
Es donnert.
Genau.
Es ist donnert. Wir haben jetzt 30 Minuten, ist jetzt Pause, so, weil es gerade donnert.
Ja, genau.
So. Weil die mussten ja gestern nach dem Spiel, mussten ja sofort wieder ausreisen.
Ja, ey, das ist super unwürdig, oder?
Das ist so unwürdig.
Und ich finde auch, ne, das habe ich vorhin noch gelesen, da sagt der iranische Kapitän natürlich zu Recht, ey, FIFA, bitte, warum unterstützt ihr uns nicht mehr? Dass die sich so zum Büttel da machen, naja, egal.
Es gibt auch gute Geschichten. Was ich richtig gut gefunden habe, ist, dass Kanada den somalischen Schiedsrichter, den sie ausgewiesen haben, nochmal eingeladen haben, dort ein Spiel zu pfeifen. Das ist so, da wo ich sage, ach Mensch, ja, Kanada.
Das ist der Gegenentwurf.
Ne? Das ist der Gegenentwurf. So, wir haben eine Playlist, die heißt Astra Colada Nachtasyl. Da packen wir bzw. unsere Gäste den einen oder anderen Song drauf. Wenn ich einen Kamerasong drauf packen würde, welchen sollte ich dann nehmen?
Also aktuell wäre es sicher Softness, einfach weil das die Lead-Single aus dem Album ist und so, mit der ich auch viel verbinde. So mein letzten Endes, so dass mein größtes Herz steckt in Safe Space.
Okay, wenn du einen Song hättest, den du draufpacken könntest im Sinne von, das ist mein All-Time-Favorite, welchen würdest du draufpacken?
Das ist sehr schwer. Es gibt so viele All-Time-Favorites. Aber wo ich gerade eben kurz über Frank Ocean gesprochen habe, dann wäre es vielleicht White Ferrari.
Okay. Und dann, weil ich es nochmal gelesen habe und gedacht habe, Curtis Mayfield, hast du sozusagen auch in deinen Inspirationen drinstehen, würde ich einfach Move On Up draufpacken, weil es einfach ein fantastischer, gute Laune-Song ist, der immer für geile Laune sorgt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du hier in meiner Küche gewesen bist. Ich vertröste nochmal alle, weil ich es nicht gesagt habe. Ey, sorry, wir hatten so 2 Wochen Sommerpause unangekündigt. Habe ich beim letzten Mal gar nicht gesagt. Ist einfach passiert. Und wir hören uns nächste Woche. Und damit gehen wir ab an die eingeschalteten Rundfunkhäuser. Felix, ich bedanke mich ganz herzlich.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass du dich für mich interessierst.
Das und ansonsten, Kamera kommt raus, Cyborg Love kommt raus am 26.06. Als CD. Gibt es aber als EP wo über deinen Shop?
Ja, genau, findest du überall. Also bei JPC zum Beispiel oder über die bei meinem Spotify-Account kannst du auch bestellen. Auf meiner Website www.kameramusik.de.
Instagram.
Genau, Kameramusik bei Instagram.
Wer also diese nette, wunderschöne Stimme weiter verfolgen möchte, kann das gerne tun auf Empfehlung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Dankeschön. Tschüss ihr da draußen.